Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Wir gehen auf Pfingsten zu, liebe Hörerinnen und Hörer, und starten deswegen heute mit einer besonderen, mit einer speziellen Reihe zum Heiligen Geist. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Pfarrer Leo Tanner und das Team von den Wegen Erwachsenen Glaubens, WEG abgekürzt, haben viele Glaubenskurse, die den Glauben erneuern, auffrischen, weiterbringen, erarbeitet, und das nicht einfach nur zum Anhören, sondern auch zum selber gehen. Nicht ohne Grund heißt das Konzept Wege Erwachsenen Glaubens. Getaufte sind eingeladen, mit diesen Angeboten der Wege Erwachsenen Glaubens einen eigenen Glaubensweg, einen eigenen persönlichen Glaubenskurs allein oder natürlich besser noch in Gemeinschaft zu gehen. Und dazu gibt es auch Materialien, ein Teilnehmerheft, wo man diesen Glaubenskurs persönlich durchführen kann mit diesen Vorträgen, die Sie hier jetzt in den kommenden Tagen im Katechismus hören. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. In diesem ersten Teil geht es um die Jünger vor und nach Pfingsten. Der Geist macht lebendig. Pfarrer Leo Tanner.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Vortrag aus dem Glaubenskurs Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute, zum Thema Die Jünger vor und nach Pfingsten, der Geist macht lebendig. Um was geht es bei diesem Glaubenskurs? Papst Franziskus hat öfters, vor allem vor den Mitgliedern der charismatischen Erneuerung, den Wunsch ausgesprochen, alle Glieder der Kirche, Laien und Geweihte, sollten den erneuernden Hauch des Geistes erfahren. Alle sollen aus dem Gnadenstrom des Geistes, aus der Taufe im Heiligen Geist, neu geboren werden. Und er bittet diejenigen, welche dieses Geschenk empfangen haben, es mit allen in der Kirche zu teilen. Er sagt, dass dies der wichtigste Dienst sei, denn diese Erfahrung des Heiligen Geistes verwandle uns in neue Frauen und neue Männer. Wer darum eine Verwandlung durch den Heiligen Geist wünscht oder den Heiligen Geist tiefer erleben möchte, der ist hier bei diesem Glaubenskurs richtig. Denn dieser Glaubenskurs will uns tiefer in das Leben im und aus dem Geist einführen. Der ganze Kurs steht inhaltlich unter der Verheißung, die Johannes der Täufer über Jesus ausgesprochen hat. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Matthäus 3,11 und Lukas 3,16. Das zeigt, Jesus will uns hineintauchen in den Heiligen Geist, in das Feuer. Oder wie das auch dieses Bild, das Logo des Kurses zeigt, es geht darum, dass wir ein brennendes, begeistertes Herz empfangen. Und dazu helfen die folgenden Themen des Kurses. Das erste Thema, die Jünger vor und nach Pfingsten, der Geist macht lebendig. Wir werden heute sehen in diesem Vortrag, wie die Jünger eine große Veränderung durchgemacht haben. Und der springende Punkt ist der Heilige Geist. Er schenkt Leben, er macht lebendig. Das zweite Treffen, Taufe im Heiligen Geist, lasst euch vom Geist erfüllen. Da schauen wir genauer hin, was ist denn da an Pfingsten geschehen? Was bedeutet dieses hineingetaucht werden in den Heiligen Geist, diese Taufe des Heiligen Geistes, und was hat sie für Wirkungen? Das dritte Treffen, Führung durch den Heiligen Geist, prüft die Geister. Da gehen wir dem nach, wie führt und leitet uns der Heilige Geist und wie können wir ihn unterscheiden von unseren eigenen Gedanken und von den Einflüsterungen des Widersachers. Und wir werden bei diesem Treffen uns entschieden mit Jesus verbinden, weil der Heilige Geist in und durch Jesus uns geschenkt wird und in uns lebendig wird. Das vierte Treffen, neu werden, verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hier geht es darum, wie verwandelt uns der Heilige Geist innerlich? Wie werden wir innerlich neue Menschen immer mehr so, wie Jesus ist? Beim 5. Treffen, Charismen, Gottes Werkzeuge nutzen, unterschiedliche Gaben, da schauen wir, wie Jesus im Heiligen Geist durch uns wirken möchte, Segen und Heil wirken möchte. Das 6. Treffen dann, Sprachengebet, Prophetie und Heilung, strebt nach den Geistesgaben. Hier wollen wir diese 3 besonderen Charismen, Sprachengebet, Prophetie und Heilung, das Gebet um Heilung auch näher anschauen. Was hat das mit unserem Leben zu tun und wie können wir den Menschen durch diese Charismen dienen, damit sie Heil und Hilfe empfangen? Das 7. Treffen dann, Salbung und Sendung, der Geist des Herrn ruht auf mir. Wir alle haben von Gott eine Sendung. Und diese Sendung müssen wir aber nicht aus unserer eigenen Kraft geben, sondern wir empfangen dazu die Salbung des Heiligen Geistes. Gottes Kraft will uns zu dieser Sendung befähigen und diese Sendung will uns Freude machen, auch wenn sie manchmal da und dort auch einiges fordert von uns oder uns auch in Kämpfe hineinführt. Und dann das 8. Treffen. Dank und Sendungsfeier mit Agape, Zeugen Jesu sein. Da wollen wir einfach Danke sagen, was der Heilige Geist in diesem Kurs gewirkt hat und Ja sagen zu unserer Sendung. Und für diese Sendung um den Heiligen Geist und auch um Charismen bitten, damit wir wirksame Zeugen Jesu sein können. Heute beginnen wir nun mit dem ersten Thema, die Jünger vor und nach Pfingsten. Der Geist macht lebendig. Bei diesem Glaubenskurs geht es nicht nur um schöne Theorien, sondern wir möchten den Heiligen Geist empfangen. Wir möchten den Heiligen Geist erfahren. Wir möchten seine verwandelnde Kraft, seine Freude erfahren. Darum laden wir bei jedem Treffen auch zu einer Gebetsübung ein. Und ebenso wollen wir bei jedem Treffen auch zum Heiligen Geist beten. Die meisten bekannten Gebete zum Heiligen Geist sind Bittgebete. Komm, Heiliger Geist. Doch im großen Glaubensbekenntnis sagt die Kirche, dass der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird. Und deshalb haben wir ein Gebet kreiert, das den Heiligen Geist ehrt und auch anbetet. Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, du Freund aller Lebenden, du Mitte jeder wahren Begegnung, wir besingen dich, den liebenden und lebendig machenden Schöpfergeist. Wir loben dich und preisen dich, denn du bist wunderbar. Wir beten dich an als unseren Herrn und Gott. Wir danken dir für dein Wirken unter uns. Wir brauchen dich, denn ohne dich vermögen wir nichts. Entzünde dein Feuer in uns und erschaffe uns ein neues, liebendes Herz. Amen. Vielen Gläubigen ist der Heilige Geist nicht so vertraut wie Jesus Christus oder Gott Vater. Deshalb werden wir bei jedem Treffen eine Facette des Heiligen Geistes kennenlernen. Wir beginnen mit der Frage, wer ist der Heilige Geist? Die Antwort, der Heilige Geist ist eine Person, ein Du. Denn wir beten beim Kreuzzeichen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist in anderer Weise Person ist als der Vater und der Sohn, haben wir oft Mühe, uns eine Vorstellung von ihm zu machen. Gott als Vater oder als Mutter können wir uns noch irgendwie vorstellen. Auch Jesus Christus, der als Mensch unter uns gelebt hat. durch der Geist als Person. Vielleicht hilft uns dies. Der Heilige Geist ist die Person, die verbindet. Er verbindet Vater und Sohn in Liebe miteinander. Er verbindet uns Menschen mit Gott. Er verbindet uns Menschen in Liebe untereinander. Er verbindet uns mit der Schöpfung. Der Heilige Geist zieht uns so hinein in das Leben des dreifaltigen Gottes. Er weitet das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn auf alle aus, die sich einbeziehen lassen. So werden wir, die Kirche, ja die ganze Schöpfung, im Geist in die innige Umarmung zwischen Jesus und dem Vater hineingenommen, in eine Umarmung, die niemals enden wird. In einem bekannten Lied singen wir: Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Die Bezeichnung Schöpfergeist bedeutet zuerst, dass der Heilige Geist Gott ist. Der Heilige Geist als Schöpfer bringt dann zum Ausdruck, dass sein Wirken nicht nur auf die Kirche und die Heilsgeschichte beschränkt ist, sondern sich auch auf die ganze Schöpfung erstreckt. All die unzähligen Wunder und Schönheiten der Schöpfung bezeugen die unglaubliche Kreativität des Schöpfergeistes. Sonne, Berge, Wasser, Pflanzen, Tiere im Wasser, auf der Erde, in der Luft, das Lächeln eines Kindes, das Gesicht eines Menschen, die Vielfalt der Farben, die Sterne und das unermessliche Weltall. Alles ist ein Lob auf den Schöpfergeist. Gleich zu Beginn der Bibel wird sein Wirken so beschrieben, Genesis 1, 2. Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Das hebräische Wort schweben kann man auch mit brüten übersetzen. Es ist ein Verb der Ruhe. Wie eine Henne über ihren Eiern brütet, bis die Küken ausschlüpfen, so brütete Gottes Geist über dem Chaos. Der Heilige Geist ist also derjenige, der aus dem Chaos einen wunderbaren Kosmos, eine wunderbare Ordnung erstehen lässt. Nun gibt es bei uns manchmal ein äußeres und ein inneres Chaos. Zum inneren Chaos gehören Wünsche, Pläne, Sehnsüchte in uns, die einander entgegengesetzt sind und sich gegenseitig bekämpfen. Wenn nun der Heilige Geist kommt und wirkt, dann schwebt und brütet er über unserem inneren und vielleicht auch über dem äußeren Chaos. Aus allem will und kann er etwas Schönes, Neues, Geordnetes, Reines und Frisches machen. Nach diesen ersten Gedanken über den Heiligen Geist kommen wir nun zum Thema. Was der Heilige Geist bewirkt, können wir bei den Jüngern Jesu sehen. Wir betrachten die Jünger Jesu vor und nach Pfingsten anhand einiger frei ausgewählten Szenen. Und was bei allen Jüngern gilt, zeigt sich am deutlichsten bei einem Jünger, nämlich bei Petrus. Darum wollen wir uns ein Stück weit auf ihn konzentrieren. Die Jünger waren begeistert von dem, was sie alles mit Jesus erlebten. Jesus sprach in ganz neuer Weise von Gott, dem himmlischen Vater. Eine große Liebe, Klarheit und Kraft waren in seinen Worten spürbar. Er heilte unzählige Menschen in aussichtslosen Situationen. Er befreite Menschen von bösen Mächten. Die Menschen waren glücklich, sie atmeten auf, sie freuten sich. Und so kamen Scharen von Menschen zu Jesus. Sie wollten seine Botschaft vom Reich Gottes hören, Hilfe und Trost empfangen. Die Jünger waren begeistert, dass sie mit diesem Jesus zusammen sein und zu ihm gehören durften. Petrus war eine begeisterungsfähige, starke Leitungspersönlichkeit, aber in vielem auch schwankend. Er musste schmerzlich erfahren, dass der gute Wille und die besten menschlichen Absichten in der Nachfolge Jesu allein nicht ausreichen. Er zeigt uns, dass Nachfolge Jesu aus eigener Kraft eigentlich eine Überforderung ist. Dazu einige Szenen. Die erste Szene, gut gemeint, aber Matthäus 16, 15 bis 18 und 22 bis 23. In Caesarea Philippi wollte Jesus von den Aposteln wissen, für wen ihn die Leute halten. Dann fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus gab die wunderbare Antwort, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf gratulierte ihm Jesus zu dieser Antwort und fügte hinzu, dass ihm diese Erkenntnis sein himmlischer Vater eingegeben habe. Und dann fuhr Jesus fort, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Wow, was für eine Zusage an Petrus! Gleich anschließend sprach dann Jesus von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen in Jerusalem. Das gefiel Petrus nun aber gar nicht, weil er sich dem Messias anders vorstellte und auch anders haben wollte. Und so begann er, Jesus zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Darauf reagierte Jesus scharf, tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Und dabei hat es Petrus doch nur gut gemeint. Gut gemeint, aber völlig blind für den wahren Heilsplan Gottes. Zweite Szene, schwach und müde. Lukas 22, Vers 39 bis 46. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit den Aposteln, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Dort wurde er von Angst ergriffen. Mitten im Leidenskampf sagte Jesus zu den Aposteln, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann ging Jesus einen Steinwurf weit weg und rang im Gebet. Er kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Als Jesus zurückkam, suchte er bei den Aposteln Unterstützung. Doch sie waren eingeschlafen. Sie waren zu müde für den geistlichen Kampf, für die geistliche Unterstützung. Und das wiederholte sich noch zwei weitere Male. Nach dem Gebet stand Jesus auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend, denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und dann stand Jesus auf und ging entschieden dem Leiden entgegen. Als die Soldaten kamen, Jesus fesselten und abführten, flohen die Apostel vor Angst. Dritte Szene, die Überschätzung des eigenen Willens Lukas 22, Vers 31 bis 34 und Kapitel 26, 69 bis 75. Noch vor dieser Szene sagte Jesus beim Abendmahl zu Petrus: Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Doch Petrus kann sich nicht vorstellen, dass sein Glaube wanken könnte. Und so sagte er zu Jesus: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch die Realität wird völlig anders aussehen. Jesus wies ihn darauf hin und sagte: Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Als Jesus kurz darauf verhaftet wurde, flohen die Apostel. Einzig Petrus folgte Jesus von Ferne. Da sprachen ihn zweimal eine Magd und andere Leute an und sagten, dass er doch zu Jesus gehöre. Er spreche ja den gleichen Dialekt wie er. Da fing Petrus an zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn und Petrus erinnert sich an das Wort, das Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Trotz gutem Willen war Petrus schwach und versagte, als es darauf ankam, zu Jesus zu stehen. Und noch eine vierte Szene. Verschlossene Türen, Johannes 20, 19. Am Ostertag nach der Auferstehung Jesu versammelten sich die Apostel aus Angst vor den Juden hinter verschlossenen Türen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Die Apostel freuten sich, doch Thomas, der nicht bei ihnen war, konnte nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und dies Zweifel, Fragen, Angst, Unsicherheiten blieben auch nach der Auferstehung Jesu bei den Aposteln. Ja, selbst an Pfingsten waren die Türen noch verschlossen.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie den ersten Teil einer kleinen Reihe, mit der wir uns auf Pfingsten vorbereiten. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Wir sind bei den Jüngern im Abendmahlsaal vor und nach Pfingsten und wir hören Pfarrer Leo Tanner.
Doch dann geschah der Durchbruch. Lukas schreibt, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begangen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Das Feuer Jesu ergriff die Apostel, die Jüngerinnen und Jünger. Gewissheit, Freude, Kraft und Begeisterung kam in ihre Herzen. Eine Veränderung, die für alle spürbar war und sichtbar wurde. Denn als erstes öffneten sie die verschlossenen Türen und traten freimütig an die Öffentlichkeit. Sie lobten und priesen Gottes große Taten. Menschen aus verschiedensten Ländern verstanden sie, denn sie hörten sie in ihrer Muttersprache Gott loben. Gottes Gegenwart, Gottes Geist war so spürbar, dass die Menschen verdutzt fragten: Was ist da los? Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. Apostelgeschichte 4, 12 und Vers 13. In dieser Situation trat Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, vor die riesige Menschenmenge hin und verkündete, dass dieser Jesus, den sie ans Kreuz geschlagen und umgebracht hatten, der Messias und Retter der ganzen Welt sei. Er wurde von Gott auferweckt und zum Herrn über alle erhöht. Er sagte: Mit Gewissheit erkenne ich also das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Apostelgeschichte 2, 36. Und die Wirkung seiner Predigt? Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. So wie der Heilige Geist in den Worten Jesu wirkte, Menschen innerlich berührte und Betroffenheit auslöste, so tat er dies auch hier. Und die Folge war, 3000 Menschen kehrten um und ließen sich taufen. Ein gewaltiges Ereignis mit umwälzenden Folgen. Ich hätte das am liebsten ganz persönlich auch erlebt und erfahren. Pfingsten veränderte alle, die sich dem Geist öffneten. Worin geschah diese Veränderung? Ein erstes Wunder geschehen. Lukas fasst die Wirkung des Pfingstereignisses so zusammen: Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Also da war etwas spürbar von dieser Gegenwart Gottes. Und als dann Johannes und Petrus in den Tempel zum Gebet gingen, saß dort ein Gelähmter und bettelte. Und Petrus sagte zu ihm: Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazaräers. Geh umher. Apostelgeschichte 3,6. Später in Lydda traf Petrus Aeneas, der seit 8 Jahren lahm und bettlägerig war. Und Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und richte dir dein Bett. Sogleich stand er auf, und alle Bewohner von Lydda und der Scharonebene sahen ihn und bekehrten sich zum Herrn. Apostelgeschichte 9, 34 bis 35. Kurz darauf erfuhr Petrus, dass in Joppe Tabitha, eine Jüngerin, die viel Gutes für die Gläubigen getan hatte, überraschend gestorben war. Er ging zu ihr, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sagte: Tabitha, steh auf. Da öffnete sie ihre Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Apostelgeschichte 49 bis 42. Die Apostelgeschichte bezeugt Wunder, die durch Petrus und Johannes, aber auch durch die beiden Diakone Stephanus und Philippus geschahen. Ein zweites: Menschen wandeln sich durch die Erfahrung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Pfingsten veränderte die Apostel und auch Petrus. Und dennoch blieb Petrus nicht ohne Schwächen. Auch seine Menschenfurcht war nicht einfach weggeblasen. Aber dennoch war etwas bleiben anders in ihm. Petrus konnte Jesus nicht mehr verleugnen. Lieber nahm er Spott, Gefängnis und Schläge auf sich, als Jesus untreu zu sein. So bezeugte er Jesus vor dem Hohen Rat. Als der Hohe Rat ihm und Johannes ein Sprechverbot auferlegten, antworteten sie: Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4, 19 bis 20. Und kurze Zeit später beim Verhör durch den hohen Priester, als ihnen streng verboten wurde, in diesem Namen zu lehren und dass sie sich nicht an dieses Gebot gehalten hätten, da sagte Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, 28 und 29. Und als darauf die Apostel vor dem Hohen Rat ausgepeitscht wurden, Qualen erlitten, reagierten sie nicht wütend oder resigniert, sondern sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Apostelgeschichte 5, 41. Schmach und Schmerz für Jesus zu erleiden, erfuhren sie als Würde. Was für eine Liebe zu Jesus erfüllte diese Apostel. Aber nicht nur die Apostel wurden durch den Heiligen Geist mit einer tiefen, leidenschaftlichen Liebe zu Jesus erfüllt, sondern unzählige Männer und Frauen bis heute. Wir können zusammenfassend sagen, jene, die sie vor Pfingsten aus dem Staub machten, Jesus verleugneten, verkünden nach Pfingsten Jesus Christus als Messias, Retter und Richter aller Menschen. Aus Treue und Liebe zu Jesus Christus waren sie bereit zu leiden und ihr Leben als Märtyrer hinzugeben. Petrus, der vor Pfingsten die Vorstellung eines leidenden Messias absurd fand und den Herrn verleugnete, erkannte die Passion Jesu als die Erfüllung des herrlichen Heilsplanes Gottes. Und er verkündete diese Nachricht mutig vor Tausenden. Er heilte einen Gelähmten und weitere Menschen mit einem Wort. Mutig stand er vor dem Hohen Rat für Christus ein. Er trug Spott, Ablehnung, Schläge und Gefängnis. Die Verwandlung des Petrus und der ganzen Jüngerschaft verdeutlichte die Tatsache, dass die Kirche nun mit der göttlichen Macht, die Jesus versprochen hat, erfüllt ist. Und als Folge davon weiteten sich nach Pfingsten die missionarischen Tätigkeiten explosionsartig aus. Und sie führten zu einem erstaunlichen Wachstum der Kirche. Der Heilige Geist als Initiator, Führer und dynamische Kraft trieb von da an die Ausbreitung des Evangeliums bis an das Ende der Welt voran. Die Erfahrung der Jünger vor und nach Pfingsten zeigt, Gottes Kraft und Gottes Geist bewirken die Veränderung, machen lebendig, sie bewirken die Verwandlung. Auch Jesus hat davon gesprochen, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts, Johannes 6, 63. Aus dieser Erfahrung heraus haben die Apostel von Anfang an darauf geachtet, dass die Menschen nicht nur getauft, sondern mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Denn wo immer Gottes Heiliger Geist Menschen erfüllte, wurden sie in neuer Weise lebendig. Diese Erfahrung fasste die Kirche im großen Glaubensbekenntnis so zusammen: Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Der Heilige Geist ist Gott, was mit Herr bezeichnet wird, und sein Wesen ist erneuern, lebendig machen. Durch alle Jahrhunderte hat der Heilige Geist neues Leben in die Kirche gebracht. Vielfältige Bewegungen, Orden und Werke sind dadurch entstanden. Der Heilige Geist weht, wo er will, wie er will und auch wann er will. Er hat die Freiheit, in manchen Epochen mehr oder anders zu wirken als in anderen. So gibt es Zeiten, in denen das Wirken und die Gegenwart des Heiligen Geistes in besonderer Weise offenbar wird. Und so leben wir seit dem letzten Jahrhundert in einer besonderen Zeit des Heiligen Geistes. Ein entscheidender Impuls dazu kam von Elena Guerra, der Gründerin der Oblatenschwestern des Heiligen Geistes. Diese italienische Ordensfrau bewegte der Gedanke eines immerwährenden Pfingsten. Deshalb verfasste sie von 1895 bis 1903 12 vertrauliche Briefe an Papst Leo XIII. Und sie bat ihn, die Kirche durch eine Rückkehr zur Verehrung des Heiligen Geistes zu erneuern. Papst Leo ging darauf ein, verfasste 2 Enzykliken zum Heiligen Geist und weihte am ersten Tag des 20. Jahrhunderts die Kirche und die Welt dem Heiligen Geist. Und am gleichen Tag machten Gläubige in Topeka, Kansas, in der Bethel-Bibelschule unter Pastor Charles Parham eine neue Erfahrung der Kraft des Heiligen Geistes. Und es waren Gläubige einer evangelischen Konfession. 1906 erlebte eine Gruppe in der Azusa Street Mission in Los Angeles die Taufe im Heiligen Geist, die Erfahrung vom Pfingsten. Die ganze Versammlung erfuhr dieses Feuer vom Pfingsten. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Und jene Menschen fingen an, diese Erfahrung nun weiterzugeben. Diese beiden Ereignisse gelten als die Geburtsstunde der klassischen Pfingstbewegung. Und welche missionarische Kraft und gewaltige Dynamik von dieser Gruppe ausging, zeigt, dass Ende des 20. Jahrhunderts ca. 250 Millionen Menschen eine persönliche Pfingsterfahrung gemacht hatten und zu dieser Kirche gehörten. Von 0 bis 250 Millionen in einem knappen Jahrhundert. Ein gewaltiges Ereignis. Und dieser pfingstliche Aufbruch griff in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch auf die anderen Kirchen über. In der katholischen Kirche inspirierte der Heilige Geist den 77-jährigen Papst Johannes den 23. ein neues Konzil einzuberufen mit dem Wunsch nach einem neuen Pfingsten in der Kirche. Kurz nach Abschluss des Konzils im Februar 1967 waren Professoren und Studenten der katholischen Universität von Pittsburgh in Exerzitien, die auf die Erneuerung des Firmsakramentes hinzielten. Und dabei erlebten die Teilnehmenden dasselbe wie an Pfingsten. Sie wurden mit einem gewaltigen Feuer, mit Gaben und Charismen des Heiligen Geistes erfüllt. Und seither haben etwa 120 Millionen katholische Gläubige eine neue Erfahrung, eine grundlegende Belebung ihres Christseins durch den Heiligen Geist erfahren. Weltweit wird heute die Zahl jener, die in neuer Weise den Heiligen Geist empfangen haben, auf 500 bis 600 Millionen Gläubige geschätzt. Alle folgenden Päpste haben seither von der Notwendigkeit eines neuen Pfingsten gesprochen. Papst Paul in der Generalaudienz vom 29. November 1972: Die Kirche braucht ihr immerwährendes Pfingsten. Sie braucht Feuer im Herzen, das Wort auf den Lippen, Prophetie im Blick. Darum rufen auch wir vertrauensvoll: Veni Sancte Spiritus, komm, Heiliger Geist. Papst Johannes Paul II. Bezeichnete die neuen kirchlichen Bewegungen und Gemeinschaften als greifbaren Beweis der neuen Ausgießung des Heiligen Geistes. Er sagte am Pfingsten 1998 auf dem Petersplatz in Rom: Öffnet euch mit Belehrbarkeit den Gaben des Heiligen Geistes. Empfangt mit Dankbarkeit und Gehorsam die Charismen, die der Heilige Geist nicht aufhört zu schenken. Veni Sancte Spiritus. Papst Benedikt XVI. Sprach die folgende Bitte in Amerika, beim Weltjugendtag in Australien, bei der Bischofssynode für Afrika und bei vielen anderen Gelegenheiten aus: Lasst uns von Gott die Gnade eines neuen Pfingsten für die Kirche in Amerika, Australien, Afrika und so weiter erbitten. Mögen Feuerzungen, die die brennende Liebe zu Gott und zum Nächsten vereinen, auf alle Anwesenden fallen, damit sie sich mit Eifer für die Ausbreitung des Reiches Christi engagieren. Papst Franziskus spricht immer wieder vom Heiligen Geist. So am Treffen der Rinnovamento am 1. Juni 2014 in Rom. Welches ist die erste Gabe des Heiligen Geistes? Die Gabe seiner selbst, der die Liebe ist und bewirkt, dass du dich in Jesus verliebst. Und diese Liebe verändert das Leben. Und die Frage ist: Möchten Sie diese Liebe auch erleben? Und wie können wir das erleben? In einer Pfarrei fand ein Glaubenskurs statt. Bei der Einführungspredigt zum Kurs am Samstagabend hatte der Referent die Leute eingeladen, am Kurs teilzunehmen. Nach dem Gottesdienst sprach ihn eine Klosterfrau an und sagte: Es sei ein schöner Gottesdienst gewesen und eine gute Predigt, aber sie denke, dass sie ein solches Seminar nicht brauche. Denn sie bete ja täglich das Stundengebet, nehme möglichst jeden Tag an der Eucharistiefeier teil, und so sehe sie keinen Grund, weshalb sich irgendetwas bei ihr ändern sollte. Am Sonntagmorgen kam die Klosterfrau erneut in den Gottesdienst. Anschließend suchte sie den Referenten auf und erzählte den Traum, den sie in der vergangenen Nacht hatte. Sie sei in den Himmel gekommen. Dort habe ein Engel sie zu ihrem für sie reservierten Zimmer begleitet. Sie versuchte, die Türe zu öffnen, aber es gelang ihr nur, die Türe einen kleinen Spalt weit zu öffnen. Da fragte sie den Engel, was das zu bedeuten habe. Der Engel sagte ihr, dass ihr Zimmer voll von Paketen sei, die Gott ihr schenken wollte, doch sie hätte sie nie entgegengenommen und deshalb könne sie nun ihr Zimmer nicht betreten. Darauf sei sie erwacht und spontan wusste sie, dass ihr Problem darin bestehe, dass sie ihr Leben selber im Griff habe und das meiste aus eigener Kraft schaffe. Dieser Traum zeige ihr, dass sie doch am Kurs teilnehmen soll, um zu lernen, sich noch viel mehr von Gott beschenken und überraschen zu lassen. Und ähnlich wie dieser Ordensfrau kann es vielen gläubigen Menschen gehen. Sie leben ihr Christsein mit viel gutem Willen, aber aus eigener Kraft. Wir können unser Leben aus eigener Kraft geben oder aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dazu ein Vergleich. Christsein aus eigener Kraft gleicht einem Mann, der in einem Ruderboot sitzt und er rudert und rudert. Er hat alles im Griff. Er müht sich ab und glaubt, alles hänge von seiner eigenen Anstrengung ab. Und so geht es einigen, die in der Kirche arbeiten oder solchen, die ihr Christsein aus eigener Kraft leben wollen. Sie meinen, alles selber machen zu müssen. Und es fällt ihnen schwer, das Ruder aus der Hand zu geben, loszulassen. Sie strengen sich vorbildlich an, sie tun viel Gutes, aber aus eigener Kraft. Ein Mensch, der in seinem Leben auf Gottes Heiligen Geist sitzt und aus seiner Kraft lebt, gleicht einem Menschen, der in seinem Segelboot das Segel gesetzt hat, aufmerksam Wind und Wellen beobachtet und mit Geschick und Einsatz den Wind ausnützt und sein Boot steuert. Hier wird die Kraft des Windes in Bewegungsenergie umgesetzt. Als Menschen im Segelboot sind wir vom Wind abhängig. Aus der Kraft des Heiligen Geistes zu geben bedeutet, abhängig zu sein. Abhängig sein heißt, ein anderer leitet und führt. Abhängig zu sein bedeutet auch, für Neues bereit zu sein und sich auf Wege führen zu lassen, die wir von uns aus nicht suchen würden. Nun kommen wir im Glaubenskurs zum Austausch in den Kleingruppen. Ein solcher Austausch belebt und inspiriert, weil wir von den Erfahrungen lernen können und weil wir auch selber andere bereichern können. So beim ersten Treffen heute wären es folgende Fragen, über die wir da miteinander ins Gespräch kommen. Erstens einmal, wer bin ich? Und was bewegte mich, an diesem Glaubenskurs teilzunehmen? Dann, was bewirkte die Erfüllung mit dem Heiligen Geist an Pfingsten? Und die dritte Frage, habe ich den Heiligen Geist erfahren? Was hat sich dadurch in meinem Leben verändert? Und vielleicht die vierte Frage noch, habe ich Sehnsucht nach mehr vom Heiligen Geist? Worin möchte ich wachsen? Sie können diesen Fragen in einer kurzen Musikpause jetzt selber auch nachgehen. Wie ich zu Beginn schon erklärt habe, möchten wir bei jedem Treffen eine Gebetsübung machen. Dazu einige einleitende Gedanken. Die Menschen vor und nach Pfingsten waren die gleichen. Und dennoch waren sie danach anders. Und wenn wir fragen, wie kam es zu diesem Pfingstereignis, dann ist auf der einen Seite der Gott, der souverän eingegriffen hat. Der hat die Verheißung, allen den Geist zu schenken, die der Prophet Joel etwa 400 Jahre vor Christus ankündigte, erfüllt. Doch Gottes Pläne brauchen, damit sie in Erfüllung gehen können, oft das Ja der Menschen. So war Maria bereit, ihr Leben ganz dem Plan Gottes zur Verfügung zu stellen. So waren die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu bereit, dem Plan Gottes zu folgen, und so haben sie sich im Abendmahlsaal versammelt. Sie blieben dort und verharrten so lange einmütig im Gebet, bis Jesus das Versprechen, sie mit dem Heiligen Geist zu taufen, einlöste. Dieses einmütige Gebet um das Kommen des Heiligen Geistes bereitete die Herabkunft des Heiligen Geistes vor. Das war damals so und so ist es auch heute. Darum möchten wir alle, die an diesem Glaubenskurs teilnehmen, einladen, sich täglich in einer kurzen Gebetszeit dem Heiligen Geist zu öffnen. Wir können aus unserem Leben viel machen, können viel erreichen, doch wir können den Heiligen Geist nicht machen. Jesus hat uns drei Dinge gelehrt, die für das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist wichtig sind. Das erste ist das Erwarten. Wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Apostelgeschichte 1,4. Das zweite ist das Bitten, das ausharrende Bitten. Bittet und es wird euch gegeben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Lukas 11, Vers 9 und 13. Und als drittes sagte dann Jesus, empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Erwarten, damit rechnen, engagiert und ausdauernd bitten und annehmen und empfangen. Um diese drei Schritte geht es. Beim Glaubenskurs zeigen wir jetzt ein Bild, wo eine Person die beiden Hände geöffnet hat. Geöffnet, um aufzunehmen und zu empfangen. Und das wollen wir jetzt in dieser kleinen, kurzen Gebetsübung auch tun. Lade sie ein, anschließend dann die Hände leicht zu öffnen, bequem sich hinzusitzen, die Augen zu schließen, ihr Herz ganz auf Gott auszurichten, um von ihm zu empfangen. Und ich werde dann kurz laut den Heiligen Geist zu uns einladen, komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Und dann bleiben wir 2 Minuten lang in der Stille, um auf den Heiligen Geist zu warten und ihn zu empfangen. Es spielt dabei keine Rolle, ob wir etwas spüren oder nicht. Wir können gewiss sein, der Heilige Geist wirkt wie ein schwammendes Wasser, so saugen wir ihn auf. Und so lade ich Sie jetzt ein, sich für das Gebet bereit zu machen, sich entspannt hinzusetzen und die Augen zu schließen. Mit dem Herzen jetzt ganz vor Gott zu sein. Komm, Heiliger Geist, komm und erfülle uns, berühre uns. Heiliger Geist, wir warten auf dich. So wollen wir jetzt in Stille den Heiligen Geist empfangen. Etwa 2 Minuten kann dann das Gebet so abgeschlossen werden. Heiliger Geist, wir danken dir für dein Wirken. Wir möchten mit dir verbunden bleiben. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Dann können wir die Augen öffnen. Diese einfache Gebetsübung, die wir jetzt natürlich nicht 2 Minuten lang gemacht haben, die soll uns durch den ganzen Kurs begleiten. Wir wollen uns bewusst öffnen, um den Heiligen Geist zu empfangen und ihm die Freiheit zu geben, in unserem Leben zu wirken. Dazu erhalten Sie jetzt eine ganz, ganz konkrete Hilfe. Der Geist macht lebendig. Das war damals bei den Jüngern so und ist auch heute so. Und dass dieser Geist das machen kann, dazu braucht es unser Mittun. Und deshalb laden wir Sie ein, sich mit dem Kursbuch Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute, sich auf den Weg zu machen. Das Kursbuch hat zu jeder Einheit 2 Teile. Zuerst finden Sie zu jeder Einheit sogenannte Tagestexte, die zur täglichen Vertiefung einladen. Im Buch Seite 10 und 11 finden Sie Hinweise zur Gestaltung dieser stillen Zeit. Und diese Gebetsübung, die wir gemacht haben, die wollen wir jeden Tag zu Beginn dieser stillen Zeit machen. Anschließend sind Sie dann eingeladen, diese Impulse zu lesen und in Ihrem Leben wirksam werden zu lassen. Dazu ermutige ich Sie, jeden Tag sich mindestens eine Viertelstunde Zeit zu nehmen. Weiter finden Sie im Buch im Anschluss an die Tagestexte einen Text mit dem zentralen Inhalt der jeweiligen Einheit. Der Vortrag kommt darin vor, aber noch manches Ergänzendes dazu. Und dann finden Sie im Buch auch noch Gebetsübungen und im hinteren Teil dann auch Zeugnisse, wie Menschen den Heiligen Geist konkret erfahren haben und was er in ihrem Leben bewirkte. Und so möchte ich Ihnen einfach Mut machen. Lassen Sie sich jetzt ein auf den Heiligen Geist, öffnen Sie sich ihm und Sie werden erfahren, dass er auch Ihr Leben neu lebendig macht.
Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Das war Teil 1 dieser kleinen Reihe, mit der wir uns auf Pfingsten vorbereiten. Eine Reihe mit Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Diesen Glaubenskurs dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute, möchten wir Ihnen exemplarisch vorstellen, um auf das Angebot der Wege Erwachsenen Glaubens gleichzeitig aufmerksam zu machen. Diese Vorträge haben wir hier für die Ausstrahlung jeweils etwas gekürzt. In unserer Mediathek bzw. auf der CD finden Sie die natürlich dann in voller Länge. Und auch, und das ist der noch viel wichtigere Hinweis, auch auf der Seite leotanner.ch. Dort finden Sie diesen und weitere Glaubenskurse und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sich ein Teilnehmerheft zu bestellen und diesen Glaubenskurs bei sich daheim in Ihrer Gebetsgemeinschaft mit Freunden, Familie zu gehen, Hauskreis, wie auch immer, dynamisch und kreativ. So wirkt der Heilige Geist heute. leotanner.ch, leotanner.ch. Und nicht nur das übrigens. Leo Tanner hat gemeinsam mit Matthias Willauer und Urban Karmenzind ein gleichnamiges Buch herausgegeben. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Erschienen im WEG Verlag, WEG, Wege Erwachsenen Glaubens. Persönliche Betrachtungen, vertiefende Texte und theologische Erklärungen zum Heiligen Geist sowie persönliche Erfahrungen, also Zeugnisse, inspirieren und helfen uns zu einem dynamischen und kreativen Leben mit dem Heiligen Geist. Auch zu diesem Buch, das wie diese Reihe heißt, Dynamisch und Kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute, erschienen im WEG Verlag, im Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, WEG Verlag. Auch dazu mehr in den Details zu dieser Sendung. Morgen im zweiten Teil geht es dann weiter mit der Taufe im Heiligen Geist. Darf man auch nicht verpassen, 16.30 Uhr morgen wieder hier im Katechismus. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.